Und heute Abend kommen wir demzufolge zum Buchstaben J. Und J steht für Jage auf das Ziel zu. Jage. Ich glaube, dass es ein sehr wichtiger Teil unseres Lebens mit dem Herrn und unseres Lebens hier auf dieser Erde ganz allgemein gesprochen ist, dass wir es lernen zu jagen. Der Mensch hat ja so einen angeborenen Jagdinstinkt, wie ihr sicher alle schon gehört habt. Nun, das war früher vielleicht bei den Menschen ausgeprägter, als es noch existenziell notwendig war zu jagen, weil man sonst kein Essen auf dem Tisch hatte, wo also die Menschen buchstäblich Sammler und Jäger waren. Aber ich denke, auch wir alle haben Bereiche in unserem Leben, wo wir Jäger sind. Es gibt die sogenannten Schnäppchenjäger. Das sind die Leute, die zur Ausverkaufszeit Karstadt stürmen oder Coop City stürmen oder den Manor stürmen oder wo auch immerhin sie stürmen, um ein Schnäppchen, also eine Aktion, ein Ausverkauf zu erjagen, ein gutes Stück, das sie dort irgendwo aus einer Wühlkiste herausholen. Nichts gegen das, siehst du, da ist Jagdinstinkt. In vielen anderen Bereichen ebenfalls pflegen wir zu jagen. Und es ist auch gut, wenn wir uns diesen Jagdinstinkt erhalten und diesen Jagdinstinkt ausbauen und diesem Jagdinstinkt letztlich auch folgen. Insbesondere auch, wenn es darum geht, dass wir in unserem Leben Ziele haben, Fernziele, nähere Ziele, was für Ziele auch immer es sein mögen, die wir letztlich erreichen wollen. Und ich glaube, dass viele dieser Ziele, sicher nicht alle, aber viele dieser Ziele haben eins gemeinsam: du wirst ihnen nachjagen müssen. Sie werden sich nicht erreichen lassen, wenn du nicht nach ihnen jagst. Das sind keine echten Ziele, die du 0, plötzlich erreicht hast oder die du mit deinem 20. Lebensjahr abhaken kannst oder mit deinem 25. oder auch mit deinem 30. Seht ihr, es gibt sehr viele Menschen in dieser Welt, die mit 30 scheinbar alles erreicht haben, was man erreichen kann, und dann wissen sie nicht mehr, was der Sinn ihres Lebens noch sein könnte. Sie haben sich entweder gar keine Ziele gesteckt und sind einfach so in die Dinge hineingeschlittert, oder dann haben sie sich Ziele gesetzt, die zu einfach zu erreichen waren. Es ist immer wichtig, dass du nicht nur auf ein bestimmtes Ziel hinarbeitest und nachher kommt nichts mehr. Es ist immer eine Gefahr, wenn du ein langjähriges, langfristiges Ziel erreichst, das für dich eine sehr große Bedeutung hat, wenn du nicht weißt, was danach kommt. Wenn dieses Ziel ein Zweck in sich selber war, so dass du nachher wie keine Daseinsberechtigung mehr spürst. Manchmal ist es so, dass wir einem Ziel nachjagen, wie zum Beispiel die Eheschließung. Und wenn wir dieses Ziel erreicht haben, fallen wir in ein tiefes Loch, weil wir nicht mehr wissen, wonach wir noch trachten können. Zuerst sind wir eine Zeit lang überglücklich, dass wir das erreicht haben, dem wir so lange nachgejagt sind. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war es schon ein Jagen. Häufig erfolglos, schließlich dann aber erfolgreich. Hier sitzt das erjagte Wild, wie ihr wisst. Und es hat sich gelohnt. Aber ich kann mich erinnern, nachdem ich verheiratet war, da kam bei mir auch erst einmal eine Zeit, wo ich mich fragte, und jetzt? Was kommt jetzt? Wozu war jetzt das Erreichen dieses Zieles gut und wie geht's jetzt weiter? Und dann ist es wichtig, insbesondere jetzt bei der Ehe, dass wir gemeinsame Ziele haben, dass wir gemeinsame Ziele entwickeln, dass wir gemeinsame Ziele und Visionen festlegen, denen wir auch gemeinsam nachjagen können. Und preis dem Herrn, dass der Herr uns, Katharina und mir, solche Ziele gezeigt hat, für die wir uns beide eins machen konnten und die uns dann, nachdem wir das große Ziel der Ehe erreicht hatten, weitergetragen haben und weiter vorangetrieben haben und uns weiter Substanz gegeben haben in unserem Leben. Ich glaube, es ist schlimm, wenn du eines Tages an den Punkt kommst, wo du sagen musst, ich habe alle meine Ziele erreicht, was soll ich noch hier? Das muss schlimm sein. Gott sei Dank war ich noch nie an diesem Punkt und ich werde, glaube ich, auch nicht so bald dahin kommen. ich habe so viele Projekte irgendwo in meinem Hinterkopf. Wenn der Herr mich freisetzt dazu, diese Ziele zu verfolgen, werde ich das irgendwann tun. Aber es sind nicht immer alle Ziele immer gleich dran. Eine wichtige Schriftstelle im Zusammenhang mit dem Erjagen von Zielen ist Philipper 3, 13 und 14. Das ist eine Paradeschriftstelle, könnte man sagen. Hier sagt Paulus: Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist, und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Eine meiner Lieblingsschriftstellen im Neuen Testament, eine wunderbare Schriftstelle, wo wir sehr viel von der Geisteshaltung von Paulus wahrnehmen, der eben auch ein unermüdlicher Jäger war, der nicht gesagt hat, nun, jetzt habe ich schon die Gemeinde in Korinth gegründet, jetzt habe ich die Gemeinde in Ephesus gegründet, jetzt habe ich da und dort Älteste eingesetzt, jetzt habe ich schon den halben damals bekannten Ehekreis bereist für das Evangelium. Ich glaube, ich kann mich zur Ruhe setzen. Ich glaube, ich kann mich jetzt mit Fug und Recht einen Apostel nennen und eine Apostelschule eröffnen. Nein, Paulus war nicht so, sondern er war ein Jäger und Sammler par excellence. Er jagte auf das Ziel zu. Und das Ziel war nicht ein kleines, sondern das Ziel war ein großes, und er war bereit, dafür alles einzusetzen. Wenn wir diese Schriftstelle anschauen, Philipper 3, 13 und 14, dann müssen wir natürlich verstehen, Paulus redet hier vom geistlichen Ziel. Paulus redet nicht in erster Linie vom Erreichen von natürlichen Zielen. Er redet nicht vom Geschäftserfolg. Er redet nicht davon, dass wir irgendwann heiraten. Er redet nicht von solchen niederen Zielen, könnte man sagen, wiewohl die auch ihre Berechtigung haben, versteht mich nicht falsch. Sondern er redet ganz klar von dem Ziel, dass er den Kampfpreis der Berufung Gottes, der oben ist, erreichen will. Dass er seine volle Berufung ausleben will in Christus Jesus, was auch immer die alles beinhaltet hat. Dennoch können wir, glaube ich, mit Fug und Recht diesen Vers auch übertragen und übernehmen für unsere nicht so großen Ziele, für unsere menschlichen Ziele, für unsere menschlichen Wünsche auch, für den Erfolg im Leben ganz allgemein. Auf einer niedrigeren Ebene. Das höchste Ziel ist immer die Berufung in Christus Jesus. Das ist immer und stets das höchste Ziel, und wir tun gut daran, wenn wir alle anderen Ziele diesem Hauptziel unterordnen. Jesus hat gesagt, was würde es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber seine Seele nähme Schaden dabei. Und das ist eine Wahrheit, die wir nie vergessen dürfen. In allem Streben nach Erfolg, in allem Streben danach, unser Leben auf dieser Erde voll auszukosten, unser volles Potenzial zu erreichen für den Herrn und auch in unserem Beruf, in unserer Familie, in unseren Begabungen, sollten wir nie vergessen. Wir können die ganze Erde, die ganze Welt gewinnen. Wir können berühmt werden. Wir können Erfolg haben. Wir können Milliardäre werden, wenn wir dabei unsere Seele einbüßen. Wenn unsere Seele dabei Schaden nimmt, dann hat es uns nichts genützt. So tun wir also gut daran, wenn das höchste unserer Ziele die Berufung Gottes in Christus Jesus ist. Der erste Punkt, den ich mit euch anschauen will, ich habe das Ganze in drei Teile eingeteilt heute Abend, ist der Punkt Ziele definieren. Damit du einem Ziel nachjagen kannst, musst du entsprechend Ziele definiert haben. Und hier fängt das Jagen im Grunde genommen schon an. Und das Sammeln. Wenn du nämlich nicht bereit bist, solche Ziele dir zu stecken, solche Ziele zu finden, solche Ziele zu definieren, dann wirst du auch nie dich auf den Weg machen, dorthin zu gelangen. Du wirst also gar nie ins Jagen kommen. Das Jagen fängt an mit dem Stecken von Zielen. Das Jagen fängt für den Jäger da an, wo er sich sagt, wir müssen den Hirschbestand dezimieren. Wir müssen den Wildschweinbestand diesen Herbst dezimieren. Wir müssen dies oder jenes tun, oder wir wollen ein gewisses Kontingent an Rotwild erjagen diesen Herbst. Dort fängt das Jagen schon an. Wenn er sagen würde, ja komm, Also der Herbst habe ich irgendwie keine besondere Lust zum Jagen. Es ist feucht und kalt und neblig und ich habe überhaupt keine Lust mehr, stundenlang hier auf der Lauer zu liegen, stundenlang auf meinem Hochsitz zu sitzen und mit dem Fernglas in den Nebel hineinzustarren, bis sich irgendwo einmal ein Geweih zeigt. Keine Lust dieses Jahr. Wenn du ins Restaurant gehst diesen Herbst, gibt's kein Wild. Kein Wild auf der Speisekarte. Der Chef empfiehlt diesen Herbst kein Wild. Es wäre absurd. Und genauso absurd ist es für einen Christen, keine Ziele zu haben. Und dennoch gibt es sehr, sehr viele Christen, die überhaupt keine Ziele haben oder die das ganze Ding mit den Zielen völlig falsch verstanden haben. Sie meinen nämlich, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, wird der Herr ihnen dann die Ziele präsentieren. Der Herr wird ihnen dann die möglichen Ziele vorlegen. So auf einem Serviertablett wird er dir die Ziele bringen, wo du dann aussuchen darfst, welches Ziel dir am liebsten ist oder welches am ehesten zu deinen Begabungen und Fähigkeiten passt oder welches am einfachsten zu erreichen ist. Das ist eine völlig falsche Vorstellung. Seht ihr, der Herr möchte mit uns auf der Ebene von Erwachsenen umgehen können. Und wie gehen Erwachsene miteinander um? Sie reden. Wenn ich zum Beispiel eine Idee habe, eine Vorstellung habe, eine Vision habe, die wir umsetzen könnten hier in der Gemeinde, was tue ich dann? Dann rede ich mit dem Herrn darüber. Dann rede ich mit Katharina darüber. Wir tauschen uns gegenseitig aus über solche Ziele. Wenn wir das nicht tun würden, wenn wir sagen würden, nun, wenn Katharina Ziele hat in dieser Gemeinde, würde sie sie einfach umsetzen. Ich sitze da einfach in der vordersten Reihe am Sonntag und wenn Katharina ein neues Lied hat, dann lasse ich mich gerne überraschen. Und wenn sie 5 neue Leute ins Lobpreisteam genommen hat, dann werde ich es dann schon sehen. Oder Katharina desgleichen, sie sitzt hier in der vordersten Reihe. Wenn Pastor Manfred findet, ja, wir krempeln jetzt die ganze Gemeinde um, dann soll er es halt tun. Nein, wir reden miteinander. Wir tauschen uns aus. Und genauso möchte Gott, dass du Fantasie entwickelst. Dass du aufwachst und dein Leben ein Stück weit in die Hand nimmst im Rahmen dessen, was er dir erlaubt und im Rahmen dessen, was nach der Schrift möglich ist. Das ist es ja gerade, was uns unterscheidet von anderen Wesen, dass wir einen freien Willen haben, dass wir eben keine Roboter sind, dass wir keine Marionetten sind, die von oben geführt werden, sondern dass wir immer uns entscheiden können, ja entscheiden müssen, ob wir das, was möglich ist, auch umsetzen wollen oder nicht. Natürlich kann es sein, dass der Herr zu Zeiten zu dir kommt und dir Vorschläge macht, dir Ideen präsentiert, dir Visionen zeigt, dir Möglichkeiten offenbart. Natürlich kann das sein und wird so sein durch den Heiligen Geist. Aber, und hier machen viele einen großen Fehler, nur weil der Herr dir einmal etwas gezeigt hat, bedeutet das nicht, dass es zustande kommen wird. Der Prophet kann reden, du kannst Träume haben, du kannst Gesichter sehen, du kannst Visionen haben von irgendeinem riesigen, gewaltigen Dienst, den du einmal tun wirst, wenn du nicht aufstehst und dich auf den Weg machst, auf dieses Ziel hinzugehen, dann wird es niemals zustande kommen. Und du wirst nicht am jüngsten Tag vor dem Thron Gottes stehen können und sagen, Herr, wieso hast du es nicht gemacht? Sondern dann, spätestens dann, wird dir klar sein, dass es anders hätte laufen müssen. Lass mich 2, 3 Zitate hier vorlesen zum Thema Ziele definieren. Seneca, ich glaube, er war ein römischer Philosoph, hat gesagt, unsere Pläne werden fehlschlagen, wenn sie kein Ziel haben. Man kann sogar Pläne haben, aber wenn diese Pläne nicht klar auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet sind, werden sie fehlschlagen. Wenn jemand nicht weiß, welchen Hafen er ansteuert, dann ist kein Wind der richtige. Mit anderen Worten, du kannst auf diese Biese, du kannst auf diese Böe, du kannst auf diesen Wind, du kannst auf dies und jenes warten. Wenn du nicht weißt, wohin das die Reise gehen soll, dann wirst du jeden Wind an dir vorbeigehen lassen und auf den nächsten warten und auch der wird nicht der rechte sein. Es gibt so viele Möglichkeiten in dieser Welt, die sich uns bieten. Und ich glaube auch, dass der Herr uns sehr viele Möglichkeiten gibt, aus denen wir wählen können, aber wir müssen uns entscheiden. Wir müssen uns entscheiden. mit welchem Schiff wir fahren wollen, auf welches Ziel hin wir uns bewegen wollen. Denn sonst werden die Winde wehen und die Winde rauschen und an uns vorbeigehen. Herbert von Karajan hat gesagt, wer alle seine Ziele erreicht, hat sie zu niedrig gewählt. Und ein gewisser Unbekannt soll gesagt haben, ohne klar definierte Ziele sind wir erstaunlich anfällig dafür, jeden Tag belanglose Taten zu vollbringen. Der hat mir besonders gut gefallen. Schade, dass man nicht weiß, von wem der ist. Ohne klar definierte Ziele sind wir erstaunlich anfällig dafür, jeden Tag belanglose Taten zu vollbringen. Das heißt, dein Leben, dein Alltag plätschert an dir vorbei und du weißt eigentlich gar nicht so richtig, was ist jetzt heute wieder abgelaufen, wozu war das alles gut, worauf läuft das eigentlich hinaus hier? Und wenn dein Leben so läuft, dann kann der Feind alle möglichen Ideen und Sachen und Sächelchen bringen, die dich weiter und weiter und weiter ablenken davon, dir ein Ziel zu setzen und auf dieses Ziel hinzujagen. Habt ihr auch schon erlebt? Amen. Ich habe das auch erlebt. In meinem Leben mehrmals, immer wieder. Du kannst Ehrenrunden drehen, noch und noch. Aber Ehrenrunden führen nicht zum Ziel. Sprüche 29, Vers 18. Wenn keine Offenbarung da ist, verwildert ein Volk. Wenn keine Offenbarung da ist. Nun, in der englischen Bibel, in der King James Version, heißt es hier, where there is no vision, the people perish. Wo keine Vision ist oder wo kein Ziel ist, da kommt ein Volk um, da verwildert ein Volk. Ein ganzes Volk kann verwildern, wenn kein klares Ziel definiert ist. Siehst du, wir leben in der westlichen Hemisphäre, wir leben im christlichen Abendland. Und auch wenn vieles von unseren Werten, von unseren ursprünglichen verloren gegangen ist über die Jahrhunderte, so ist doch eines geblieben, wir sind ein sehr zielstrebiges Volk. Wir streben auf ein Ziel zu, wir jagen einem Ziel nach. Und auch wenn dieses Ziel heißt, einen möglichst hohen Lebensstandard zu erreichen, so treibt uns dieses Ziel doch an. Und das ist im Grunde genommen erst einmal nicht schlecht. Natürlich, es gibt bessere Ziele, es gibt höhere Ziele als das, aber immerhin haben wir das Ziel, unser Leben zu verbessern. Es gibt viele Kulturen, es gibt viele Nationen auf dieser Erde, die nicht einmal das haben. Die ihrem Schicksal ergeben dahin leben und nicht wissen, was jemals kommen mag oder jemals kommen wird. Kommt irgendwann das Nirvana, ist es gut. Wenn keine Offenbarung da ist, verwildert ein Volk. Wenn keine Vision da ist. Mit diesem Vers hast du im Grunde genommen eine Legitimation, dir eine Vision zu setzen für dein Leben. Nicht länger ziellos durchs Leben zu gehen, nicht länger ziellos durchs Leben zu treiben, sondern dich hinzusetzen an den grünen Tisch, wie man so schön sagt, und dir mit einem Blatt Papier und einem Bleistift, weil du vielleicht vieles wieder ausradieren musst, Ziele zu stecken, eine Vision zu entwerfen für dein Leben. Nun, du sagst, und was ist, wenn der Heilige Geist kommt, das alles über den Haufen wirft? Umso besser, wenn der Heilige Geist kommt und etwas über den Haufen wirft, was du geplant hast, weißt du was, dann hat er etwas Besseres vor. Amen. Aber dann wird er dir dieses Bessere auch offenbaren. Natürlich immer in Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist. Manche Christen schrecken auf, wenn wir solches reden. Wenn wir von Vision setzen reden, wenn wir von Ziele setzen reden. Weißt du denn nicht, dass Jakobus gesagt hat, wenn der Herr will und wir leben? Nun, das ist wahrscheinlich eine der am häufigsten falsch verstandenen Schriftstellen im Neuen Testament. Was Jakobus dort sagt, wenn der Herr will und wir leben, sagt er in Bezug auf Geschäftsleute, auf Christen, die meinen, sie könnten in der Landschaft herumreisen, an verschiedene Märkte gehen, um dort möglichst viel Profit zu machen und das nicht vordergründig für das Königreich Gottes, sondern in erster Linie zu ihrem eigenen Nutzen. Und Jakobus sagt nicht einmal, dass das unbedingt falsch oder schlecht ist. Er sagt nur, wenn du so planst und so lebst, dann solltest du vielleicht sagen, wenn der Herr will und wir leben, dann werden wir dies oder jenes tun. Aber wenn du Ziele, wenn du Pläne hast und wenn du den Absichten Gottes für dein Leben folgst, dann musst du nicht jeden Morgen um 7 beten, wenn der Herr will und ich überlebe diesen Tag. Dann werde ich morgen diese oder jene Schule anfangen. Dann werde ich nächstes Jahr in die Bibelschule gehen. Oder dann werde ich in die Mission gehen. Oder dann werde ich Pastor. Oder dann werde ich irgendwann eine Gemeinde gründen. Nein, sondern das sind göttliche Ziele. Und wenn sie dir vom Herrn gegeben wurden und du sie mit dem Herrn zusammen erarbeitest, dann werden sie zustande kommen. Ohne Wenn und Aber. Und ohne Wenn, wenn der Herr will und ich lebe. Siehst du, wenn du dieses Bekenntnis zu häufig wiederholst, kann es sein, dass der Feind sich irgendwann eingeladen fühlt. Zweifelst du so sehr daran, dass du das nächste Jahr überlebst? Ich zweifle nicht daran, dass ich das nächste Jahr überleben werde. In keiner Weise. Ich muss nicht jeden Tag beten, wenn der Herr will und ich lebe. Weil ich weiß, ich laufe auf Spur. Weil ich weiß, ich verfolge göttliche Ziele, Pläne und Absichten und nicht meine eigenen. Jakobus 1, Vers 8. Ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Hier wird der Mensch beschrieben, der sich eigentlich keine Ziele gesetzt hat oder der sich zwar Ziele gesetzt hat, aber hin und her gerissen wird. Weil er von keinem Ziel wirklich überzeugt ist, das ist leider auch ein häufiges Phänomen, dass Menschen zwar viele Visionen haben, viele Ziele haben, viele Pläne haben, die sie gerne verfolgen würden, aber letztlich sind sie von keinem dieser Ziele, von keinem dieser Pläne so sehr überzeugt, dass sie alles auf eine Karte setzen. Und hier trifft das zu, was Jakobus sagt. Ist er, ein solcher Mensch, doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen? Das griechische Wort, welches hier steht und mit wankelmütig übersetzt wurde, ist ein sehr interessantes Wort. Es ist das griechische Wort dipsychos, dipsychos. Und es bedeutet eigentlich nichts anderes als zwei Seelen habend. Jemand, der zwei Seelen in seiner Brust hat und dauernd hin und her gerissen wird. Heute ist dieses Ziel dran, heute verfolge ich mit allem, was ich bin und habe, dieses Ziel. Aber morgen bin ich schon wieder im Zweifel, ob es überhaupt richtig war, dieses Ziel zu verfolgen und verfolge kurzfristig ein anderes Ziel. Zuerst mit ebenso viel Begeisterung wie zuvor das andere. Aber weißt du was? Diese Tour, die wirst du nicht lange durchhalten. Das ist so ermüdend. Es ist sehr ermüdend, wenn du alle zwei Wochen deine Grundziele, deine Grundpläne für dein Leben änderst. Wenn du heute meinst, der Herr schickt dich nach China und morgen meinst du, der Herr sagt, du sollst ein erfolgreicher Geschäftsmann werden, dann verfolgst du dieses, dann tust du jenes, dann besuchst du jenen Kurs, dann besuchst du diesen Kurs, weil du nie weißt, was der Herr eigentlich vorhat mit dir. Aber weißt du was? Du weißt selbst nicht, was du möchtest. Viele verschieben genau das, was ich beschrieben habe, auf eine religiöse Ebene, indem sie sagen, ja, ich weiß nicht, was der Herr mit mir vorhat. Nein, du weißt nicht, was du willst. Du bist die Psychos, du hast zwei Seelen in deiner Brust. Einmal zieht's dich dahin und einmal zieht's dich dorthin. Einmal verfolgst du dieses Ziel, einmal verfolgst du jenes Ziel. Das ist destruktiv, es kann nicht funktionieren. Du wirst keines dieser vielen verschiedenen Ziele erreichen. Und weißt du was? Du bist es, der das abstellen kann. Du bist es, der sich entscheiden kann, von heute an habe ich nicht mehr zwei Seelen in meiner Brust. Sondern ich habe eine, ich bin einmütig, ich bin einfältig im eigentlichen Sinne des Wortes. Ich jage einem Ziel nach. Ich bin ungeteilten Herzens in dem, was ich tue. Ich entscheide mich. Viele Leute haben ganz einfach Angst, sich zu entscheiden. Aber weißt du was? Entscheide dich lieber, als dass du immer in einer Grauzone oder in der Schwebe bist, zwischen verschiedenen Möglichkeiten, die sich gegenseitig ausschließen. Entscheide dich, wenn deine Entscheidung tatsächlich falsch sein sollte, der Herr wird es dir zeigen. Der Herr wird dich stoppen können. Der Herr wird es verstehen, dich wieder auf den rechten Pfad zurückzubringen. Philipper 3, Vers 11. Paulus hatte Ziele. wie wir gerade schon gesehen haben. Und wenn wir von Philipper 3, 13 und 14 reden und von dem Ziel, von dem Paulus dort spricht, ist es sinnvoll, wenn wir auch die Textumgebung ein bisschen mit einbeziehen. Philipper 3, Vers 11, dort sehen wir nämlich, was Paulus unter anderem für ein Ziel hatte. Er sagt hier, ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Nun, das ist ein Vers, der mich über Jahre irritiert hat. Warum kann Paulus hier sagen, ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten? Ich meine, wir reden von dem Paulus, der 1. Korinther 15 geschrieben hat, wo er ein ganzes Kapitel, eine Abhandlung schreibt über die Auferstehung des Leibes, über den Auferstehungsleib, über die Tatsache der Auferstehung und so weiter. Und jetzt zieht er hier selber in Zweifel, ob er zu dieser Auferstehung aus den Toten hingelangen möge? Oder soll das etwa heißen, er sehnt sich danach, möglichst bald zu sterben, damit er von den Toten auferstehen kann? Unwahrscheinlich. Und hier ist mir wieder einmal der griechische Grundtext zu Hilfe gekommen. Beziehungsweise mein Studieren dieses Grundtextes. Das Wort, welches hier steht für Auferstehung, ist nämlich ein anderes Wort als an allen anderen Stellen, wo von Auferstehung die Rede ist. Und es ist ein Wort, das nur hier an dieser Stelle vorkommt. Es ist das griechische Substantiv ex anastasis. Ex anastasis. Und es bedeutet wörtlich übersetzt so viel wie Herausauferstehung. Was auch immer das bedeuten mag. Nun, was bedeutet das? Herausauferstehung. Ob ich irgendwie hingelangen möge zur Herausauferstehung aus den Toten. Jetzt weiß ich gleich wie viel wie vorher, Pastor Manfred. Bitte erklär mir, was Herausauferstehung sein soll. Ich glaube, und ich bin nicht der Einzige, der das so auslegt, dass Paulus hier redet von einer Auferstehungskraft, die er in diesem Leben erfahren möchte, von einer Kraft Gottes, von der Fülle der Kraft Gottes, die der Auferstehung der Toten gleichkommt, und zwar in diesem Leben. Deswegen habe ich hier in meiner erklärenden Übersetzung diesen Vers folgendermaßen übersetzt. Wenn ich nur irgendwie hingelangen kann, zu dem Maß an Auferstehungskraft, das nichts weniger ist als Leben aus den Toten. Denn das Substantiv ex anastasis kommt zwar nur einmal vor im Neuen Testament, aber das Verb kommt mehrmals vor. Und es bedeutet, dass jemand zum Beispiel in einer Menge aufsteht und gesehen wird. Oder es bedeutet auch an anderen Stellen, dass jemand seinem Bruder Nachkommenschaft erstehen lässt. Mit anderen Worten, Paulus sehnt sich danach, dass die Kraft Gottes in seinem Leben so deutlich sichtbar wird, dass sie nicht mehr zu leugnen ist. Hand aufs Herz, danach sehne ich mich auch. Danach sehne ich mich auch, dass die Kraft Gottes in meinem Leben und im Leben meiner Gemeinde und im Leben meiner Familie und in meinem Dienst so deutlich sichtbar wird, dass es der Auferstehung aus den Toten gleichkommt. Das ist ein Ziel, dem nachzujagen sich lohnt. Das ist ein Ziel, das du mit Paulus übernehmen kannst. Ich meine, dass er aus den Toten auferstehen würde, das war klar. Ein weiteres interessantes Wort in diesem Vers, Philipper 3, Vers 11, ist das Wort hingelangen. Hingelangen. Hingelangen ist das Verb katantau. Und wenn du ein Wortstudium machst über dieses Wort katantau, und schaust, wo es sonst noch vorkommt, dann siehst du, dass Paulus und andere sehr oft unterwegs waren im Auftrag des Herrn und ein Ziel erreichen wollten. Sie wollten hingelangen, sie wollten ankommen, sie wollten etwas erreichen. Das bedeutet dieses Wort, aber es wird selten bis nie in diesem Sinn übersetzt. Zum Beispiel Apostelgeschichte 18, Vers 19. Hier heißt es, sie kamen aber nach Ephesus und er ließ jene dort zurück, er selbst aber ging in die Synagoge und unterredete sich mit den Juden. Wir reden von Paulus. Wir reden von einem Mann, der Ziele hatte. Wir reden von einem Mann, der im Auftrag des Herrn unterwegs war. Wir reden von jemandem, der sich nicht auf seinen Lorbeeren ausgeruht hat. Und hier heißt es, sie kamen aber nach Ephesus. Kamen wäre im Griechischen das Wort erchomai. Aber hier steht katantao. Mit anderen Worten, sie gelangten nach Ephesus. Sie erreichten Ephesus. Sie hatten zuvor das Ziel gehabt, nach Ephesus zu kommen. Paulus wollte über lange Jahre Ephesus erreichen. Der Teufel hat ihn gehindert, der Herr hat ihn gehindert. Er wurde verschiedentlich daran gehindert, nach Ephesus zu kommen. Aber er hatte über Jahre dieses Ziel. Und schließlich heißt es hier, sie erreichten aber Ephesus. Ein langjähriges Ziel von Paulus hatte sich erfüllt. Und Ephesus war ein Ziel, weil Paulus wusste, dass Ephesus ein Zentrum der damaligen Welt war. Ein Handelszentrum, ein kulturelles Zentrum, ein geistiges Zentrum. Ephesus war ein Zentrum. Eine der bösesten Städte der Antike, wie es heißt, in manchen Kommentaren. Warum wollte Paulus dorthin? Weil er einmal den Artemis-Tempel besuchen wollte? Weil er geistliche Kriegsführung machen wollte über diesen bösen Ort? Und die Göttin Diana gefangen nehmen wollte? Nein, sondern weil er wusste, ich muss nach Ephesus, um das Evangelium dort zu predigen. Um das Wort Gottes dort zu verkündigen. Weil er wusste, das Wort Gottes konnte die Situation dort verändern. Und von Ephesus heißt es, dass das Wort Gottes dort wuchs. Halleluja. So sehr wuchs, dass die Leute ihre Zauberbücher brachten und sie auf einem Haufen verbrannten. Halleluja. Und das alles, weil ein Mann ein Ziel hatte. Weil ein Mann wusste, wir machen da nicht eine Kreuzfahrt übers Mittelmeer. Wir sind hier nicht auf den Spuren von Paulus, sondern wir sind Paulus. Epheser 4, Vers 13. Bis wir alle hingelangen, das Ziel erreichen, nämlich zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur Vollmannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Es ist gut, dass ich mir diesen Vers auch herausgeschrieben habe. Denn es ist auch wichtig zu betonen und zu verstehen, es gibt auch Ziele, die wir gemeinsam haben sollten und die wir nur gemeinsam erreichen können. Und dieses ist ein solches Ziel. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens. Einheit des Glaubens ist schnell erreicht, wenn du alleine bist. Ja? Also mit mir selber habe ich immer Einheit des Glaubens. Ich habe mit mir die größtmögliche Einheit, die man sich vorstellen kann. Ich habe keine Argumente mit mir selbst. Ich habe Einheit des Glaubens. Und für mich, was mich anbetrifft, habe ich auch Erkenntnis des Sohnes Gottes. Griechisch Epignosis, genaue Erkenntnis des Sohnes Gottes. Hier muss man eine kleine Randbemerkung machen. Manchmal ist das, was du für genaue Erkenntnis Gottes hältst, gar nicht so genau. Erkenntnis des Sohnes Gottes, von der wir hier reden, ist eine gemeinschaftliche Aktivität. Paulus redet hier von wir alle. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der genauen Erkenntnis des Sohnes Gottes. Das ist eine Gemeinschaftsdisziplin. Und weißt du, Gemeinschaftsdisziplinen sind viel schwieriger als Einzeldisziplinen. Wenn wir manchmal Leichtathletik-Wettkämpfe schauen im Fernsehen und dort werden Stafetten gezeigt. Weißt du, was bei einer Stafette alles schiefgehen kann? Da geht es nicht nur darum, dass jeder Einzelne schnell läuft, sondern es geht auch um eine saubere und korrekte Übergabe des Stabes an den nächsten Läufer. Und du musst nur einer den Stab fallen lassen und das Ding ist gelaufen. Und so kam es schon ab und zu zustande, dass eigentlich nicht die beste Mannschaft, nicht die schnellsten Läufer gewann, sondern die, bei denen alles sonst noch rund lief. Und wir können die tollsten Einzelkämpfer sein in der Gemeinde, wir können die größten Propheten, Apostel und Evangelisten sein, wenn wir nicht zusammenarbeiten können, ist das alles nicht sehr viel wert. Und leider habe ich den Verdacht, dass es im Leib Christi wimmelt von Einzelkämpfern. Es wimmelt nur so von hohen, großen Gestalten, die für sich selbst ihren Lauf laufen und nicht links und rechts schauen und die es kein bisschen interessiert, was andere tun oder nicht tun. Hauptsache, sie kommen gut raus. Ein Ziel, das wir unbedingt haben sollten als Gläubige und als Gemeinde, ist, dass wir hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Der zweite Punkt, den ich mit euch anschauen will, ist vergessen. Vergessen. Paulus sagt hier, ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorne ist, etc. Auch dazu ein Zitat. Wir brauchen langfristige Ziele, damit wir uns von den kurzfristigen Niederlagen nicht frustrieren lassen. Siehst du, immer wenn du auf dem Weg bist, ein Ziel zu erreichen, wenn du einem Ziel nachjagst, es werden Situationen kommen, es werden Punkte kommen auf dieser Reise, wo du frustriert sein wirst darüber, dass du eine Niederlage erlitten hast, dass du ein Etappenziel nicht erreicht hast, dass manche Mitstreiter vielleicht abgesprungen sind, was auch immer es sein mag. Es wird solche Situationen geben. Das ist unvermeidlich. Das hat Paulus erlebt, das hat Jesus erlebt und wer bist du, dass es bei dir nicht so sein sollte? Ja, wir sind in guter Gesellschaft und man könnte sagen, das geschieht in den besten Familien. Wir brauchen langfristige Ziele, damit wir uns von den kurzfristigen Niederlagen nicht frustrieren lassen und deswegen vergessen. Aber auch in einem ganz allgemeinen Sinn gilt das Vergessen. Wenn Paulus hier sagt, ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorne ist, das Wort für vergessen ist ebenfalls ein sehr spezielles griechisches Wort, nämlich epilantanomai. Und epilantanomai bedeutet nicht nur vergessen, sondern bewusst vergessen. Oder anders gesagt, sich entscheiden, etwas zu vergessen. Das ist die Lösung für viele Probleme, die wir haben. Epilantanomai. Manchmal sagen Leute, oh, weißt du, ich kann dies und jenes einfach nicht vergessen. Ich kann diese Niederlage nicht vergessen. Ich kann diesen Schmerz nicht vergessen, der mir zugefügt wurde. Ich kann diese Scham nicht vergessen, die mich damals erreicht hat, als ich versagt habe. Ich kann es einfach nicht vergessen. Natürlich gesehen nicht. Deswegen sagt Paulus hier, epilantanomai, wir müssen bewusst vergessen, bewusst. Wir müssen uns entscheiden, Dinge hinter uns zu lassen und sie zu vergessen. Und das gilt nicht nur für die schlechten Dinge, die geschehen sind in unserem Leben, sondern es gilt auch für die Siege, es gilt auch für die Errungenschaften. Es gilt für manche Teile unserer Ausbildung, unseres Familienlebens, unserer Familiengeschichte etc. Es kann gelten für Dinge, auf die du stolz bist, jahrelang stolz warst, aus denen du Ansehen und Bestätigung gezogen hast. Es kann solche Dinge betreffen, wie es auch bei Paulus war. Lasst uns lesen, wieder im Philipperbrief. Philipper 3, die Verse 7 und 8. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. Was für eine Aussage. Hier macht jemand Tabula rasa. Amen. Hier wischt jemand mit zwei Sätzen alles vom Tisch, was vor dem heutigen Zeitpunkt war. Alles, was immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Seine ganze rabbinische Ausbildung, sein jüdischer Stammbaum, sein Astreiner, all das, was er in seinem alten Leben erreicht hatte, sein Ansehen, seine Berühmtheit, all das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Aber dann sagt er, ja wirklich, ich halte auch alles, nämlich alles andere, alles weitere für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. Und Rick Renner sagt immer so schön, das Wort, welches hier mit Dreck übersetzt wurde, ist eigentlich das Wort für Hundekot. Um es sanft auszudrücken. Ich glaube, dass wir uns diese Worte zu Herzen nehmen sollten. Denn wir alle haben nicht nur negative Erfahrungen in unserer Vergangenheit, wir haben nicht nur Niederlagen, sondern wir haben auch Siege, wir haben Etappenziele, die wir erreicht haben, auf denen wir so stolz sind, auf denen wir uns so sehr ausruhen, dass es uns daran hindert, weiterzugehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir passiert das häufig. Mir passiert das immer wieder einmal. Ich habe regelmäßig mit diesen Dingen zu kämpfen, dass ich mich auf meinen Lorbeeren ausruhen möchte, dass ich denke, ja komm, es reicht. Jetzt kannst du dich mal ein bisschen entspannen. Jetzt kannst du mal ein bisschen nachlassen. Jetzt musst du es nicht mehr so streng nehmen. Jetzt musst du nicht mehr so jagen. Jetzt jagen mal andere für dich. Ja, nun, wenn andere für dich jagen, dann werden sie ja auch die Beute haben. Stimmt's? Nur wenn du selbst jagst, dann wirst du auch die Beute für dich nehmen können. 1. Thessalonicher 2, Vers 18. Deshalb wollten wir zu euch kommen, ich, Paulus, nicht nur einmal, sondern zweimal, und der Satan hat uns gehindert. Das ist eine der Stellen, ich glaube es sind zwei, wo Paulus sagt, der Satan hat ihn daran gehindert, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Wir sind manchmal zu schnell dabei, dem Teufel immer die Schuld in die Schuhe zu schieben. Aber ich glaube, dass es Situationen gibt, wo auch wir sagen können, der Satan hat uns gehindert. Wo wir das mit Fug und Recht sagen können. Und dann, was tust du in einer solchen Situation? Was tust du nach einer solchen Situation? Aufgeben? Na, damit hast du dem Teufel ja das Feld überlassen. Damit gibst du ihm ja recht. Damit sagst du ja im Grunde genommen nichts anderes als, du bist stärker, ich beuge mich vor dir. Wenn du hier an einem solchen Punkt aufgibst, dann hat der Teufel einen Sieg errungen. Gott möchte aber, dass du den Sieg erringst und dass du das Ziel erreichst, egal wie oft der Feind deinen Weg abgeschnitten hat. Das Wort hier, welches Paulus verwendet für uns gehindert, ist enkopto. Und es bedeutet so viel wie jemandem den Weg abschneiden. In Philipper 3, den Versen 13 und 14, benutzt Paulus das Bild eines antiken griechischen Läufers. Eines Langstrecken- oder Kurzstreckenläufers. Damals gab es noch nicht so scharfe Regeln und Schiedsrichter wie heute. Damals war vieles erlaubt, gestattet oder wurde geduldet, was heute sofort zu einer Disqualifikation führen würde. Stellt euch vor, damals ein Lauf war nicht in Runden. Sie hatten keine Arena, wie wir es heute kennen, mit einer 400-Meter-Runde, sondern sie rannten hin und her. Und immer am Ende der Strecke war ein Pfahl, um den herum man lief. Man musste also eine sehr enge Kurve drehen um diesen Pfahl und dann weiterhin auf Spur bleiben. Und dort, wo diese Pfähle standen, konnte es eng werden. Und wenn du gleichzeitig mit einem Konkurrenten bei diesem Pfahl angekommen bist, konnte es sein, dass dein Konkurrent dich mit seinem Ellbogen aus dem Weg, aus der Bahn geworfen hat, enkopto. Davon redet Paulus hier. Das hat er wieder und wieder erlebt. Nun, der Teufel läuft immer mit. Der Teufel ist immer mit dabei, wenn wir irgendeinem Rennen laufen. Wenn wir einen Lauf laufen für den Herrn, der Teufel läuft mit. Er ist ein ständiger Wegbegleiter sozusagen. Manchmal nimmst du ihn wahr, manchmal nimmst du ihn nicht wahr, aber er ist immer da. Und manchmal versucht er mit seinem Ellbogen dich zu rammen. Lässt du dich davon aus der Bahn werfen? Und selbst wenn du einmal strauchelst, lässt du dich davon kleinkriegen? Oder bist du wie der Gerechte, der 7-mal am Tag fällt und wieder aufsteht? Von Paulus wissen wir, dass er schließlich dort angekommen ist. Er hat seine Ziele erreicht. Römer 1, Vers 13. Ich will aber nicht, dass euch unbekannt sei, Brüder, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen. Er hatte das Ziel, nach Rom zu kommen, über lange Zeit. Noch länger als das Ziel, nach Ephesus zu kommen. Warum? Weil Rom das Zentrum, das absolute Zentrum der damaligen Welt war. Das ist für uns gar nicht mehr vorstellbar. In unserer modernen Zeit gibt es viele Metropolen. Es gibt Berlin, New York, Paris, London, Rom. Es gibt alle diese Metropolen, Tokio etc., Teile der Welt, die damals noch gar nicht bekannt waren. Damals gab es einen politischen Mittelpunkt der Erde und das war Rom. Kannst du dir vorstellen, wie sehr Paulus das Ziel im Auge hatte, dorthin zu gelangen, um dort das Evangelium zu predigen? Damit das Evangelium von dort nachher sich ausbreiten konnte in die ganze damals bekannte Welt, was schließlich auch geschah. Es war sein Ziel. Und er sagt hier, ich will nicht, dass euch unbekannt sei, Brüder, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen und bis jetzt verhindert worden bin, hier sagt er nicht von wem, damit ich auch unter euch einige Frucht haben möchte, wie auch unter den übrigen Nationen. Was will ich damit sagen? Es kann sein, dass du ein bestimmtes Ziel über Jahre nicht erreichst. Und das bedeutet nicht, dass dieses Ziel nicht vom Herrn ist. Es bedeutet nicht, dass du aufgeben solltest. Es bedeutet nicht, dass du dich mit kleineren Zielen zufrieden geben solltest. Paulus hätte sagen können, oh, ich war schon in Ephesus, ich war schon in Antiochia, ich war schon in Korinth, warum soll ich noch nach Rom? Das ist optional. Wenn es wirklich gut läuft, dann gehen wir noch nach Rom. Nein, er wollte nach Rom und er kam schließlich nach Rom. Auf Umwegen, aber er kam dort an, in einem Triumphzug. Auf dem besten Schiff, das es damals gab, kamen sie schließlich in Italien an, voll geladen mit Vorräten, voll beladen und bepackt mit Geld von dem Vater des Publius und dem Publius, den er geheilt hatte, den er gedient hatte auf der Insel Malta. Paulus erreichte seine Ziele. Warum? Weil er nicht aufgab. Weil er nicht sagte, oh, jetzt bin ich dreimal umgekehrt, jetzt geht's nicht mehr. Jetzt hören wir lieber auf. Nein, sondern er blieb dran. Er jagte dem Ziel nach. Er gab nicht auf. Letzter Punkt. Lass dich nicht abhalten. Zwei Zitate dazu. Der Langsamste, der sein Ziel nicht aus den Augen verliert, geht immer noch geschwinder, als der ohne Ziel umherirrt. Es geht nicht immer um die Schnelligkeit, mit der wir uns bewegen. Jagen ist nicht unbedingt eine Sache der Geschwindigkeit, sondern es hat sehr viel mit Weisheit zu tun. Es hat sehr viel mit dem richtigen Timing zu tun. Wenn du da an einem Tag auf dem Hochsitz sitzt oder im Gras liegst, wo einfach keine Hirsche auftauchen und man weiß, dass dann keine Hirsche auftauchen, dann liegst du vergeblich auf der Lauer. Das war von Gotthold Ephraim Lessing, ein deutscher Dichter. Ein Mensch, der sich ernsthaft ein Ziel gesetzt hat, wird es auch erreichen. Von Benjamin Disraeli, britischer Politiker und Schriftsteller. Das ist eigentlich fast mein liebstes von all diesen Zitaten. Ein Mensch, der sich ernsthaft ein Ziel gesetzt hat, wird es auch erreichen. Vielleicht ist das für manche, klingt das wie schlechte Nachricht, aber eigentlich ist es eine gute Nachricht. Es ist insofern eine schlechte Nachricht, als dass du die Verantwortung nicht mehr auf Gott abschieben kannst. Oder auf den Teufel. Oder auf andere Menschen. Oder auf deine Herkunft, oder auf deine Ausbildung, oder auf was auch immer du es versucht hast abzuschieben. Sondern es liegt bei dir. Wenn du dir ein Ziel vornimmst und es wirklich erreichen willst, dann kannst du es erreichen. Davon bin ich absolut überzeugt. Lass dich nicht abhalten. Ich möchte noch zwei, drei Stellen mit euch anschauen, wo Paulus dasselbe Wort verwendet wie jage auf das Ziel zu, nämlich das griechische Verb dioko. Dioko hat zwei Bedeutungen. Es kann bedeuten, verfolgt werden. Paulus benutzt es häufig im Zusammenhang damit, dass er die Gemeinde verfolgt hat oder dass er verfolgt wurde oder dass sie verfolgt wurden. In der Apostelgeschichte kommt das Wort häufig vor. Aber die andere Bedeutung ist, dass jemand einer Sache nachjagt, sie erstrebt. Und ich möchte mit euch 2, 3, 4, 5, 6, 7 Verse anschauen. Nein. Es sind höchstens 1, 2, 3, 4, 5. Aber wahrscheinlich werden wir nicht alle anschauen. Wo uns gesagt wird, was erstrebenswerte Ziele sind, denen wir nachjagen sollen. Römer 12, Vers 13. Hier sagt Paulus, an den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil. Nach Gastfreundschaft trachtet. Ist wieder eine sehr schwache Übersetzung. Hier erscheint das Wort Dioko. Paulus sagt mit anderen Worten, nach Gastfreundschaft jagt. Jagt der Gastfreundschaft nach. Haltet Ausschau nach Gelegenheiten, wo ihr Gastfreundschaft üben könnt. Schafft Gelegenheiten, wo ihr Gastfreundschaft ausüben könnt. Jagt dem nach. Setzt Dinge in Bewegung, um gastfreundlich sein zu können. Und ich glaube, dass solche Dinge gute Übungsfelder sind für dein großes Fernziel, das du haben magst. Wenn du dich nicht in einfachen Dingen übst, wird sich wahrscheinlich auch das große Fernziel weiter und weiter und weiter in die Ferne bewegen. Römer 14, Vers 19. Lasst uns nun dem nachstreben, was dem Frieden und dem, was der gegenseitigen Erbauung dient. Nein, lasst uns dem nachjagen, was dem Frieden und dem, was der gegenseitigen Erbauung dient. Kein Sonntagsspaziergang, nicht ein Ja, wir gehen uns alle Mühe, sondern ein entschlossenes Nachjagen. Ich habe mir dieses Ziel gesteckt, ich jage nach dem Frieden und dem, was der gegenseitigen Erbauung dient. Das scheint auch wieder ein recht kleines, allgemeines Ziel zu sein, aber wie gesagt, es ist ein Übungsfeld. Wenn du es nicht fertig bringst, dem Frieden und dem, was der gegenseitigen Erbauung dient, nachzujagen, sondern immer nur dem nachjagst, was dir selbst dient und dich selber auferbaut, dann wirst du wahrscheinlich auch das große Fernziel nicht erreichen. 1. Korinther 14, Vers 1, ganz grundsätzlich. Strebt nach der Liebe. Eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Auch hier wieder, Dioko, jagt der Liebe nach. Und ich meine, ich muss euch nicht erklären, was Jagen ist. Jagen ist eben nicht, du hast deine Pistole im Halfter und wenn dir ein Dachs über den Weg läuft, dann knallst du ihn ab. Jagen ist nicht, du hast dein Pfadfindermesser eingesteckt und wenn du per Zufall auf ein Reh triffst, dann schneidest du ihm die Kehle durch. Das Reh bietet sich an. Nein, sondern jagen bedeutet, du taunst dich. Jagen bedeutet, du legst dich auf die Lauer. Jagen bedeutet, du nimmst Dinge in Kauf, die du sonst nicht tun würdest. Jagen bedeutet, du verzichtest auf dein Eau de Toilette, du verzichtest auf dein Rasierwasser. Jagen bedeutet, du packst dich ein, dass du nicht frierst. Jagen bedeutet, dass du ein Schießgewehr dabei hast, ja, Jäger mit dem Schießgewehr. Jagen bedeutet, dass du aus deiner Rolle in eine andere Rolle hineinschlüpfst, die du vielleicht sonst gar nicht bist. In Amerika übrigens ist Jagen so eine Art Volkssport. Das ist ganz anders als bei uns, wie dort viele Prediger Golf spielen. Viele Pastoren und Prediger in Amerika spielen Golf. Und viele Prediger und Pastoren in Amerika jagen. Immer wenn wir im Januar in Amerika sind, an dieser Pastorenkonferenz, erzählt mindestens einer irgendeine Jagdgeschichte. Und du kannst viel lernen von diesen Jagdgeschichten. Denn sie illustrieren etwas von dem, was wir haben sollten, was wir haben müssen, auch um geistliche Ziele zu erreichen. Wenn du etwas erjagst, dann stolzierst du nicht einfach auf der Wiese herum und sagst, wo da mal ein großer Hirsch erlegen. Sondern du weißt, wenn der Hirsch jemals an deiner Wand landen soll, musst du etwas in Bewegung setzen. Vielleicht musst du sogar Unterricht nehmen im Jagen. Vielleicht musst du einem großen Vorbild nacheifern. 1. Timotheus 6, Vers 11. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Das ist die Kehrseite der Medaille, könnte man sagen. Wenn du einer Sache nachjagst, kann es sehr gut sein, dass du andere Dinge fliehen musst. Warum? Weil sie einfach nicht zum Jagen passen. Weil sie einfach nichts mit dem zu tun haben, was du jagen möchtest. Fliehe bestimmte Dinge, wenn du jagen willst. Strebe aber nach Gerechtigkeit, sei ein Streber. Nein, sei ein Jäger. Jage aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut. Jage nach diesen Dingen. Lass es dich etwas kosten, ein Frommer zu sein. Lass es dich etwas kosten, Gerechtigkeit nachzujagen, Gottseligkeit nachzujagen, Glauben zu erlangen, Liebe nachzujagen, Ausharren zu lernen, Sanftmut mit all dem zu verbinden. Hebräer 12, Vers 14, und damit komme ich zum Schluss. Jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Jagt diesen Dingen nach. Das sind Unteraspekte der hohen Berufung Gottes in Christus Jesus. Und ganz zum Schluss möchte ich euch noch meine Übersetzung vorlesen von Philipper 3, 13 und 14, damit sich der Kreis schließt. Brüder, versteht mich recht, wenn ich Bilanz ziehe, kann ich mich nicht zu denen zählen, die das Maß aller Dinge erreicht haben und am Ziel angelangt sind. Aber ich habe eine Strategie für dieses Rennen. Alles, was hinter mir liegt, jede Runde, die ich gelaufen bin, jedes erreichte Zwischenziel, lösche ich bewusst aus meiner Erinnerung aus. Ich konzentriere meine ganze Energie auf das, was vor mir liegt, die verbleibenden Runden, den Rest der Strecke. Mit aller Kraft verfolge ich das bereits erspähte Ziel. Ich habe es auf den Siegespreis der hohen Berufung Gottes in Christus Jesus abgesehen. Nichts mehr und nichts weniger. Amen.